Djibouti, das ist eben das Land, wo ich geboren bin, und mit dem möchte ich auch anfangen, weil das ist ein Land, das sehr heiß ist. Es gilt als eines der heißesten Länder auf dieser Welt. Und ich erinnere mich gut als Kind, wir haben mal einen Ausflug gemacht als Familie zu einem erloschenen Vulkan. Der hat den klingenden Namen Ardukoba. Und die Gegend dort sieht so aus. Also einfach eine Steinwüste und überall die Lava-Gesteine eben. Und wir haben das Auto irgendwo parkiert und haben dann noch müssen wandern, ein ganzes Stück bis zu dem Krater. Und natürlich haben wir Wasser mitgenommen, aber es war unglaublich heiß gewesen. Und dann hat es noch die Steine gehabt, die einem so richtig die Hitze ins Gesicht zurückgerührt haben. Und wir sind zu dem Krater gekommen, aber auf dem Rückweg haben wir kein Wasser mehr gehabt. Und ich weiss auch noch als Kind, vielleicht ist es einfach die Erinnerung, aber es war für mich dramatisch gewesen. Ich hatte so Durst gehabt, wie nie mehr sonst in meinem Leben. Und dann hat es dort noch einen jungen Mann gehabt, der hat sich über mir erbarmt, der hat noch Wasser dabei gehabt. Leider war es aber in so alten Milchpackungen drin gewesen. Und dementsprechend von der Hitze war es so richtig warm gewesen. Und dann hat es noch den grusigen Milchnebengeschmack gehabt. Vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Aber ich habe es trotzdem getrunken, weil es das Einzige war, was ich noch hatte. Wir haben es dann geschafft, zurück zum Auto. Dort haben wir dann zum Glück viel Wasser gehabt und kühles Wasser gehabt. Aber das ist ganz tief in meiner Erinnerung drin, dass das ganz ein schlimmer Moment war, wo ich kein Wasser mehr hatte, wo ich so Durst hatte. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Nein, sicher kennst du das, dass du, wenn du so richtig Durst hast, einfach dann etwas zu trinken, etwas Kaltes, ein kaltes Glas Wasser, das ist unglaublich gut. Nicht nur für den Körper, sondern irgendwie auch für die Seele. Das tut einem so richtig erfrischen. Und in der Bibel gibt es das Bild auch immer wieder. Das Bild von Durst, wo dann gelöscht wird. Und es ist ein Bild, wo in der Bibel gebraucht wird für eine Sehnsucht, wo jeder Mensch ganz tief in seinem Herz drin hat. Und die Bibel sagt, es ist eine Sehnsucht nach Gott, wo jeder tief in sich drin trägt. Und in den Psalmen, und eben speziell in dem Psalm, wo ich heute darüber rede, Psalm 42 und 43, da kommt das ganz zentral, das Thema vor. Die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach Leben, wo jeder Mensch in sich hat. Und eben die zwei Psalmen, 42 und 43, die gehören eigentlich zusammen, weil sie so einen Refrain haben, der immer wieder vorkommt. Und der Refrain, der wird uns beschäftigen heute noch, und der lautet: Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Wir sind ja dran, als Gemeinde seit ein paar Wochen so eine Predigtreihe zu machen über Psalmen. Und der Paul hat ganz am Anfang gesagt, dass Psalmen so einen, das ist nicht kein einfacher Weg. Da gibt es nicht so schnelle Antworten. Es ist eine Absage an die schnellen Antworten. Und auch der Psalm heute gibt uns nicht gerade so auf den ersten Blick die einfachen und schnellen Antworten. Sondern wir machen uns ein bisschen auf einen Weg. Und ich hoffe, dass jeder von uns auf dem Weg, wo wir da gehen, etwas mitnehmen darf für seine Seele und für seinen Weg mit Gott. Und zwar ist die Frage, die ganz zentral in dem Psalm vorkommt, ist: Was machen wir, wenn wir uns nach Gott sehnen, aber ihm irgendwie nicht begegnen? Was ist, wenn es eine Sehnsucht gibt in unserem Leben, ganz tief innen, wo wir irgendwie nicht stillen können? Und irgendwie auch Gott in manchen Momenten wie nicht da ist, um das zu stillen. Grundsätzlich zu dem Psalm, der ist sehr interessant aufgebaut. Und zwar kann man es vergleichen wie mit einem so einem modernen Film, einem Spielfilm von Hollywood oder so. Da gibt es ja manchmal, dass so mit einer krassen Szene einsteigt. Und man merkt, das ist eigentlich eine Szene zumindest aus der Mitte der Geschichte. Oder sogar vom Ende wird das wie vorher weggenommen. Und nachher erzählt es im Rest des Films die Vorgeschichte und auch die Lösung von diesem dramatischen Moment. Und da ist das auch so. Es fängt mit einem dramatischen Moment an. Und der das schreibt, der Psalmist, wir haben keinen Namen von ihm, aber es wird beschrieben, dass er so eine Art zu einer Musikgruppe gehört hat im alten Israel. Er war sozusagen ein Lobpreisleiter gewesen. wo das Lied, es war ursprünglich ein Lied, geschrieben hat. Und wir begegnen ihm als erstes in dem Psalm in einem ganz schlimmen Moment, in einem Moment von der Not. Und er beschreibt das mit einem Bild und erklärt es dann gerade im nächsten Vers. Er sagt, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Das Bild ist das von einem Hirsch, von einem Tier, wo nach Wasser dürstet, wo fast am Verdursten ist. Jetzt müssen wir wissen, das habe ich auch nicht gewusst, aber Hirsche sind kein dummes Tier. Es ist nicht so, dass der Hirsch irgendwie vergessen hätte, dass er trinken müsste. So im Stil, wo er zu viel gespielt oder zu viel, was auch immer, gebastelt oder geschafft und dann plötzlich merkt, ich habe ja noch Durst. Also es ist kein Dumme. Sondern der geht an den Ort, wo er immer Wasser gefunden hat. Irgendeine Wasserstelle, irgendein Fluss. Aber was trifft er an? Es ist ausgetrocknet. Da ist kein Wasser. Der Ort, wo er immer hingegangen ist, wo er gewusst hat, da ist Wasser, ist nichts. Und der Psalmist, der schreibt, der sagt jetzt, hey, ich fühle mich genau so. Nochmal der Vers 3. Mich dürstet nach Gott. Ich habe Sehnsucht, irgendwie ganz tief innen in meiner Seele, Sehnsucht nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Und das ist ganz wichtig zum Verstehen. Der Mann, der das schreibt, der ist nicht so, dass er nicht an Gott glaubt. Er macht sich auf die Suche nach Gott. Er weiß eigentlich, eine Begegnung mit Gott ist das, was meiner Seele gut tut. Aber er begegnet ihm nicht. Er findet ihn nicht. Das, was früher geklappt hat, klappt irgendwie nicht mehr. Er spürt die Gegenwart von Gott nicht mehr. Er macht keine Erfahrungen mehr mit Gott. Gott, der vielleicht früher so nahe ihm erschienen ist, ist irgendwie so weit weg plötzlich in seinem Leben. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du ganz tief innen irgendeine Leere hast. Und eigentlich weißt du, du müsstest Gott suchen und du machst es vielleicht auch, aber es ändert nichts. Du erlebst den Gott nicht mehr. Das kann passieren, wenn du vielleicht noch nicht so lange mit Jesus unterwegs bist. Oder gar nicht so sicher bist, und du hast einmal eine gute Erfahrung gemacht mit ihm und du willst das wieder haben und du suchst Gott wieder, aber irgendwie zeigt er sich dir nicht. Aber das Phänomen von dieser Leere, von dieser inneren Dürre, die kann auch passieren, wenn du schon seit Jahren und Jahrzehnten mit Jesus unterwegs bist. Und du bist vielleicht seit Jahren, kommst du immer da in die Kirche. Und du hast schon x gute Predigten gehört von Paul und von Simi und von wem auch immer. Und über all die Jahre hat dich das unglaublich inspiriert. Und wenn da die Band spielt und die coolen Lieder, die haben dich immer so tief innen angesprochen. Und dann schleichend kann es passieren, dass dir das irgendwie nicht mehr so viel sagt. Und du kommst trotzdem noch in den Gottesdienst. Und du singst Lieder trotzdem noch. Und du liest auch immer noch in der Bibel. Aber die Lehre in dir scheint sich wie nicht zu füllen. Der Durst nach Leben, der geht irgendwie nicht weg. Der wird nicht gelöscht. Und das ist das Phänomen, wo der Psalmist davon schreibt. Und ich glaube, jeder von uns kann das treffen mal im Leben. Vielleicht früher, vielleicht später, vielleicht stärker, vielleicht weniger. Und jetzt ist es ja so, wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wenn irgendetwas nicht ganz so läuft, wie wir erwarten, dann suchen wir einen Grund. Entweder bei jemand anderem oder bei uns selber. Und in den Psalmen, wenn ihr schon andere Psalmen gelesen habt, dann, wenn ein Psalm, wenn zum Beispiel der David, irgendwie in Not ist, dann fragt er Gott und oft kommt so Sachen raus wie, ja, ich habe gesündigt oder ich bin den Weg von Gott nicht gefolgt. Und darum ist jetzt irgendwie da die Distanz zu Gott, die Leere, die Sehnsucht. Aber hier in diesem Psalm merken wir, er kann sich nichts vorwerfen. Der Mann, er kann sich nichts vorwerfen. Er hat alles richtig gemacht. Und schau, das kann auch in deinem Leben sein. Dass du eigentlich alles richtig machst. Du machst all das, was man so macht als Christ, was normal ist. Man betet und man geht in die Kirche und man liest die Bibel und so weiter. Und trotzdem kann da eine Leere sein, die irgendwie Gott nicht füllt. Und das ist zuerst im Fall mal gute Nachricht. Das heisst, du musst dir nicht ein schlechtes Gewissen machen, dass du etwas falsch machst in deinem Leben. Das erste Mal. Und gleich, ich habe gesagt, das ist der dramatische Einstiegsmoment. Und es gibt eine Vorgeschichte bei diesem Mann. Es gibt eine Vorgeschichte. Und die wollen wir uns näher anschauen. Und die könnte auch dir und mir vielleicht helfen. Was ist passiert, dass er in dieser Situation ist? Wir lesen es nicht so genau, aber es gibt ganz gute Hinweise. Zum Beispiel im Vers 5, ein bisschen weiter hinten heisst es, wenn ich an früher denke, bricht mir das Herz. Da ging ich in der großen Menge voran und führte sie zum Hause Gottes. Da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Und dann, 2 Vers später, jetzt bin ich mutlos. Da haben wir es wieder. Ich bin down. Darum denke ich an dich aus dem Land am Jordan und dem Hermongebirge auf dem Berg Misar. Und schnell ein bisschen Geografie machen. Offensichtlich hat der Mann früher in der Nähe von Jerusalem oder gerade in Jerusalem, gerade beim Tempel gelebt. Und er war eben eine Art Lobpreisleiter. Er hat Leute eingeladen, Gott zu begegnen. Er hat Leute angeleitet, er hat gesungen. Und dann ist irgendetwas passiert. Weil jetzt, in dem Moment, wo man ihm begegnet, ist er weit im Norden vom Land, in einem Gebirge, wo Hermon heisst, das gibt es auch heute noch. Der Berg, der hier erwähnt wird, der Misar, den findet man heute so nicht mehr, oder weiss nicht, wo das genau war. Wahrscheinlich war das einfach ein von diesen Hügeln in dem Gebirge. Und er ist jetzt dort. Irgendetwas ist passiert, dass er in den Norden gereist ist. Wir wissen nicht genau, was. Vielleicht ist er auf der Flucht. Vielleicht hätte er ins Exil müssen. Vielleicht hätte er auch ein Austauschjahr machen. Oder ein Jahr von der Stille oder irgendetwas. Aber Fakt ist, dass er jetzt vermisst, was er dort in Jerusalem hatte, nämlich die Gemeinschaft. Das Miteinander, das Arbeiten mit all diesen anderen Gläubigen. Das vermisst er zutiefst. Und das ist so eine Tendenz, die passieren kann. Für Christen. Dass man so sehr betont, wie wichtig das ist, dass wir eine persönliche Beziehung haben mit Jesus. Dass man das viel stärker gewichtet als Miteinander. Dabei liegt da so eine tiefe Kraft. Die Gemeinschaft von der Anbetung, das gemeinsame Bibellesen, das gemeinsame Austauschen und versuchen weiterzukommen im Glauben. Wir leben allgemein in so einer Zeit, wo der Individualismus so hoch geschätzt wird, dass wir auch in der Kirche viel über das reden. Me and my Jesus, oder? Das ist es, was wir brauchen. Und auch ich predige viel über das, dass es wichtig ist, dass wir eine persönliche Freundschaft haben mit Gott. Und das passt so in das Bild von unserer Zeit, weil ganz viele Leute auf der Suche sind nach Ruhe und nach können irgendwo runterfahren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es immer beides braucht. Es braucht die Momente, wo wir in die Stille gehen und in Ruhe sind, aber es braucht auch die Gemeinschaft, das Miteinander, weil das unheimlich kraftvoll ist. Und das kann ein Grund sein für die innere Sehnsucht und die innere Leere, dass wir das Miteinander nicht suchen oder zu wenig suchen. Weil, sind wir ehrlich, wer hilft uns denn, wenn wir in Not sind? Wer hilft uns denn, wenn wir uns leer fühlen? Wer hilft uns denn, wenn wir irgendwie anstehen? Natürlich soll das Gott sein. Aber es ist auch mein Kollege, es ist mein Freund, es ist meine Bekannte, die für mich betet. Der Ort, wo ich mit Leuten austauschen kann. Es ist da, wenn wir miteinander Gott loben in einem Gottesdienst. Das ist eine der Vorgeschichten. Dann gibt es aber noch eine zweite. Im Im Vers 4 sagt er, Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht. Denn ständig verspotten mich meine Feinde und höhnen, wo ist nun dein Gott? Da kommen jetzt die Feinde vor. Vielleicht habt ihr das gemerkt im Laufe dieser Predigtreihe. Feinde ist immer wieder das Thema. Und in anderen Psalmen ist das ziemlich dramatisch. Der David, wenn er irgendwie von Feinden schreibt, dann geht es immer so um Leben und Tod. Die Feinde wollen ihm als Lebendigen. Und da ist es nicht so sehr, dass er irgendwie in Not ist und gerade sterben würde, aber die Feinde, die tun ihn verhöhnen. Die machen sich lustig über ihn. Und es kann sein, dass der Mann irgendwo grosse Träume hat, grosse Ideen, was er noch erreichen will. Oder er hat davon geredet, was Gott noch alles könnte tun und bewirken. Und dann ist es irgendwie nicht eingetroffen. Eine gewisse Ernüchterung hat Einzug gehalten. Und zu der Ernüchterung, die er erlebt, kommen jetzt noch die Stimmen. Vielleicht real oder nur vorgestellt. Von Leuten, die sagen, hey, wo ist jetzt dein Gott? Wo ist jetzt der Gott, wo du dich auf ihn verlässt? Wo du gebetet hast, dass die Krankheit weggeht oder dass die Sorge weggeht oder dass die Finanzen kommen oder was auch immer. Wo ist jetzt der Gott? Und man merkt, es ziehen so Zweifel ein ins Herz von dem Schreiber. Er sagt, zu Gott, meinem Felsen, rufe ich, warum hast du mich verlassen? Die Warum-Frage, die Zweifelsfrage. Und warum alles so dunkel um mich sein? Muss alles so dunkel um mich sein? Und ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Und schau, ich glaube, das kann auch für uns gelten. Dass wir so Ernüchtigungen erleben in unserem Leben. Das ist so der Moment, wo du vielleicht mal wie verwachst in deinem Leben und merkst, hey, ist das wirklich das, wo ich ankommen wollte in meinem Leben? Das kann sein, wenn du schon ein bisschen älter bist und du plötzlich merkst, ist das wirklich das Leben, wo ich mich dafür entschieden habe, wo ich leben wollte? Und jetzt bin ich vielleicht an einem Punkt, wo ich gar nicht so habe mir vorgestellt. Vielleicht hat es irgendeinen Bruch gegeben. Vielleicht irgendeine Karriere, die nicht weitergegangen ist. Vielleicht irgendein Traum, den du verfolgt hast und der ist zerplatzt. Oder irgendetwas, das du dir vorgenommen hast und du bist gescheitert und hast dein Leben an die Wand gefahren. Und du fragst dich, ist das alles? Ist das das, was ich auch erreichen will? Das ist der Moment, wo so Ernüchterung reinkommt in unser Leben. Und dann wird es ganz gemein, wenn dann noch so Stimmen um einen herum sind. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Du hast gross davon geredet, dass Gott helfen kann und etwas bewirken kann. Und du hast das wirklich geglaubt. Und es hat nicht funktioniert. Und dann sind die Leute um einen herum sind ja immer schnell da, die dann sagen, ja, ich habe das ja gesagt, gell? Du hättest halt ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Ein bisschen mehr vorausdenken und so. Und die höhnischen Stimmen, die machen einem dann gerade nochmal zu schaffen im Herz. Und manchmal ist es sogar so, dass wir uns die Stimmen nur vorstellen. Und vielleicht denken, ja, jetzt denken eben die um mich herum, meine Freunde, denken jetzt wieder so, ja, das ist eben der, der grosse Ziele hat und gross redet, aber es kommt nie so richtig so raus. Und da kann ein Moment sein von der Ernüchterung. Und auch das kann ein Grund sein für die Leere in uns. Für die Sehnsucht, für den Durst, wo irgendwie Gott nicht scheint zu füllen. Aber ich habe es gesagt, die Geschichte nimmt ein gutes Ende. Nach dieser Vorgeschichte kommt jetzt noch der Ausweg. Weil der Psalm ist von jemandem eben geschrieben worden, der das erlebt hat, aber auch erlebt hat, wie Gott ihn wieder aus dem rausgeführt hat. Und das ist jetzt gut, wenn wir uns das noch ein bisschen näher anschauen. Meine Beobachtung ist, so unter Christen, wenn jemand so ein bisschen ein Tief hat oder eben eine Leere in sich hat und Gott irgendwie nicht so gespürt oder erlebt, dass man dann entweder sagt, so, komm, reiss dich zusammen. Lies in der Bibel, tu beten, nimm die Verheißungen von Gott in Anspruch und dann mach einfach weiter. Kann doch nicht so schwierig sein. Und das andere ist dann zu sagen, komm, du musst in die Seelsorge gehen und dann fängt vielleicht ganz einen langen Prozess an, wo sich eine Person ewig lang mit sich selber beschäftigt. Und nichts gegen Seelsorge, aber es kann sein, dass man sich wie verliert in sich selber. Und das sind irgendwie so die zwei Extreme. Entweder sagt man, reiss dich zusammen oder schau nur noch für dich. Und der Psalm bringt das erstaunlicherweise zusammen. Beides kommt vor. Und zwar eben in dem Refrain, den ich am Anfang erwähnt habe. Der kommt vor im Vers 6 und dann weiter hinten nochmal zweimal. Und so ein bisschen in einer älteren Übersetzung oder in einer wörtlicheren Übersetzung kommt das jetzt ganz schön zum Ausdruck, was er da sagt. Da heisst nämlich, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Dann heisst er, harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Also der Schreiber, der das Lied dichtet hat, der tut zuerst seine Seele analysieren. Er schaut einmal auf seine Zweifel. Er übergeht das nicht einfach und sagt, ach komm, ist doch egal, was da in meiner Seele innen passiert. Sondern er schaut her und fragt, hey, wieso bin ich denn so aufgelöst? Wieso bin ich so komisch drauf? Er sagt zu seiner Seele, hey, was ist mit dir los? Und mit dem tut er auch gerade wie analysieren, was denn seine Hoffnungen sind. Auf was hat er denn sein Leben wirklich gebaut? Hat er da vielleicht wieder einen schlechten Untergrund gehabt, ein schlechtes Fundament für sein Leben? Und ich glaube, das sollen auch wir immer wieder machen. Wirklich in uns gehen und auf unsere Seele mal hören. Und sagen, hey, liebe Seele, wie geht's dir? Manchmal ist das Leben so hektisch, so laut, dass wir verpassen, auf unsere Seele zu hören. Und einmal anzuhören, was ist da? Ist da vielleicht Ernüchterung über den Lebensweg? Ist da vielleicht Enttäuschung? Ist da vielleicht Trauer? Ist da vielleicht Ärger? Ist da vielleicht Zorn? Und in so einem Moment dürfen wir dann auch mal zornig werden. Wir dürfen auch mal trauern, wir dürfen auch mal brüllen, wenn man merkt, hey, irgendetwas ist in meiner Seele aufgewühlt und ist nicht in Ordnung. Und dann ist es auch ein Moment, wo man sich eben gerade auch fragen kann, hey, auf was baue ich mein Leben? Auf was vertraue ich wirklich? Vielleicht sagen wir, ja, ich vertraue auf Gott und ich will mit ihm leben, aber in so einem Moment merkt man, ich verlasse mich auf meinen Verstand. Oder ich verlasse mich auf das Geld. Oder ich verlasse mich auf mein soziales Netzwerk, das mir dann schon hilft. Oder ich verlasse mich auf irgendetwas, aber nicht auf Gott. Das kann man merken, wenn man mal in die Seele reinlässt. Aber dann ist interessant, der Psalm bleibt nicht bei dem, sondern er macht jetzt einen Schritt vorwärts. Im zweiten Teil von dem Vers heisst es, harre auf Gott. Das ist nicht das Wort, das man mega oft braucht. Harre dem mal ein bisschen. Aber es ist interessant, zu wem sagt er das da? Er sagt das nicht zu Gott. Er kann nicht zu Gott sagen, hey Gott, harre mal auf Gott. Und er hat auch kein Publikum. Er war nicht am Predigen gewesen, sondern er sagt es zu seiner Seele. Er sagt es zu seinem Inneren. Nachdem er jetzt analysiert hat, was seine Ernüchterung und seine Ängste sind, sagt er, aber hey, liebe Seele, tu du auf Gott warten. Tu du auf ihn schauen. Tu du dich auf ihn ausrichten, weil ich bin überzeugt, dass der Tag wieder kommt, wo ich werde innere Erfüllung finden, wo ich werde Ruhe finden, wo ich werde, dass der Durst gelöscht habe. Eines Tages wird das kommen. Und ich glaube, es kommt auch bei uns im Leben mal der Punkt, wo wir unserer Seele etwas sagen müssen. Es ist gut zu schauen, wie sie unserer Seele aussieht, was da vielleicht für Ängste sind oder für Enttäuschungen oder für Zorn. Aber irgendwann müssen wir auch unserer Seele sagen, hey, liebe Gefühl, liebe Seele, du bist nicht der Herr über mein Leben, sondern Jesus ist der Herr über mein Leben. Gott ist der Herr über mein Leben. Und ihm vertraue ich.
Wir müssen lernen, zu uns selber zu predigen. Das ist vielleicht ein bisschen lustig, wenn ich das sage als Prediger. Vielleicht das ja sozusagen mit euch machen, aber ich muss das auch mit mir machen. Und jeder von uns muss das mit sich selber machen. Zu sich selber mal wieder reden. Es ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was der Paul mal gesagt hat in einer Predigt in dieser Reihe über die Trotzreaktion. Es ist ein bisschen wie eine Trotzreaktion. Es ist gut, mal zu sich selber zu sagen, okay, liebe Seele, ich habe dich gehört. Ich höre deine Trauer, ich höre deine Enttäuschung, ich höre deine Ernüchterung, aber weißt du was? Das ist nicht das letzte Wort. Das ist nicht da, wo wir bleiben. Sondern ich glaube an einen Gott, der mich eines Tages wieder wird aus dem rausführen, wo ich jetzt drin bin. Wo eines Tages die Sehnsucht wieder wird füllen. Und wo mir wieder wird begegnen, so richtig real und echt. Wo ich die Präsenz von seinem Heiligen Geist wieder wird erleben. Und das müssen wir mal wieder zu uns sagen, immer wieder. Und vielleicht, mit dem komme ich zum Schluss, denkst du jetzt, ja gut, schön für den Mann, dass der das so erlebt hat. Dass der erlebt hat, wie Gott ihn aus dem Tief rausgeholt hat, wie er seine Seele, wie er seinen Durst wieder gelöscht hat, seine Seele gefüllt hat. Aber für mich passt das irgendwie nicht. Oder vielleicht denkst du, ja, was ist denn der Unterschied zu einfach positivem Denken? So ein bisschen, ja, ich gebe mir eine Krise mit zusammen und so weiter. Der grosse Unterschied ist, dass das Wasser, das den Durst von unserer Seele löscht, dass wir das nicht uns selber produzieren müssen, sondern dass das von außen kommt. Es ist ein Wasser für unsere Seele, das Gott dir und mir möchte schenken. Und weißt du was? Sogar Jesus, Gott in Person, auch er hat erlebt, dass er Sehnsucht hatte nach Gott. Ganz am Schluss von seiner Geschichte, als er schon am Kreuz gehangen ist und kurz bevor er gestorben ist, hat er gesagt, ich habe Durst. Und das war sicher auch körperlich. Aber er hat auch eine tiefe Sehnsucht nach Gott, weil er gespürt hat, in dem Moment war der Vater ganz weit weg von ihm. Und er hat sich danach gesehnt, wieder ganz nahe zu seinem Vater zu kommen. Und er hat das auf sich genommen, damit er weiss, wie das für dich ist. Er weiss, wie es sich für dich anfühlt, wenn du dich weit weg fühlst von Gott. Wenn du merkst, dass eine Sehnsucht da ist, die nicht gefüllt wird. Und er verspricht dir etwas. Nämlich, dass er den Durst in dir löschen will. Vielleicht braucht es ein bisschen Geduld. Aber er wird es tun. Und das wünsche ich mir für uns alle. Dass Gott, dass Jesus den Durst in uns löschen kann. Und schau, vielleicht bist du da heute und du hast das noch gar nie Jesus so gesagt. Dass du eigentlich ganz eine tiefe Sehnsucht in dir hast nach Leben. Und vielleicht merkst du erst das erste Mal heute, das ist eigentlich eine Sehnsucht nach Gott. Dann darfst du das Gott einfach sagen. Darfst du Jesus einfach sagen, hey, ich habe Sehnsucht nach Leben. Ich habe Sehnsucht nach dir. Füll du mich. Vielleicht musst du das heute mal das erste Mal machen. Aber vielleicht bist du auch da und du bist schon seit Jahren mit Jesus unterwegs, aber Ernüchterungen und Enttäuschungen haben dich ein bisschen weggebracht von dieser lebendigen Begegnung mit Jesus. Dann red mit ihm über das und lass dich ganz neu füllen von seiner Gegenwart. Und vor allem auch, red mit Leuten darüber. Such die Gemeinschaft. Gang nicht irgendwo ins Hermongebirge weit weg, wo du keine anderen Leute hast, sondern such die Gemeinschaft. Ihr sind so viele Leute da. Nutzt das. Das Miteinander, die Gemeinschaft, gemeinsame Lobpreis. Da ist eine unheimliche Kraft drin. Und ich wünsche uns das alle, dass wir diese Sehnsucht nach Gott dürfen stillen beim lebendigen Gott, bei der lebendigen Quelle. Ihr dürft nochmal auf die Bühne kommen und ich werde einfach noch beten. Vater, wir danken dir, weil du bist die Quelle vom Leben. Und von dir her kommt das frische, das kühle Wasser, wo sich unsere Seele danach sehnt. Und du weißt bei jedem von uns, in welcher Lage das wir sind. Du weißt, was wir vielleicht für eine Sehnsucht in uns haben, was für eine Leere. Und ich wünsche mir, Heilig Geist, dass du uns ganz neu begegnest. Vielleicht zum ersten Mal. Und wir dürfen erleben, wie du den Durst löschst. Das beten wir in deinem Namen, Jesus.